in Inhalten her. Heißt, hierzu wird es originär keine Aufgaben in der Klausur geben. Also hierzu wird es nur eine Übungsaufgabe geben, die wird PS2-Übungsaufgabe, die wird im Moodle-Kurs, im selben Moodle-Kurs erscheinen, und zwar am Mittwoch jetzt. Und dazu werden Sie dann einen Testplan entwickeln und einen Testauftrag und so ein paar Sachen, die wir hier heute besprechen. Dann werden Sie den Test auch durchführen und in Python durchführen und so weiter und so weiter. Ist aber eine triviale Programmieraufgabe, eine Kleinigkeit, das machen Sie in 10 Minuten. Nur das zu testen, dazu brauchen Sie dann 10 Stunden. Ich hoffe nicht, nein, ich bin ziemlich sicher, dass Sie nicht so lange brauchen, aber Sie brauchen länger dafür. Bevor wir jetzt einsteigen, würde ich Sie gerne hier noch darauf hinweisen, ich weiß nicht, ob Sie schon eine E-Mail bekommen haben von der Zentrale. Also jeder Studierende wird angeschrieben, aber so Stück um Stück, nicht alle zusammen. Und es geht um eine, da sehen Sie, das ist zu laut jetzt, oder? Die Geräte sind warm geworden. Es geht um eine zentrale Studierendenbefragung zu ihrer Meinung. Und tatsächlich ist es so, dass die Fachbereiche und auch das Präsidium brauchen einfach ihre Mitwirkung. Sie müssen sagen, ist gut oder ist nicht gut und viele Stufen dazwischen. Sie müssen Ihre Verbesserungsvorschläge einbringen. Sie wissen, ich lege immer viel Wert darauf, dass wir eine Gemeinschaft sind und diese Gemeinschaft, da muss jeder auch was zum Tisch bringen. Und Ihre Meinung ist uns wirklich wichtig. Also es ist natürlich freiwillig, keiner wird gezwungen, es ist auch anonym. Auch das ist sichergestellt und wird durchgeführt von einer zentralen Abteilung Lehre und Qualitätssicherung direkt oben am Präsidium. Meine Empfehlung, ich würde mich freuen, wenn Sie sich intensiv beteiligen würden, weil es ist einfach wichtig, dass wir mitbekommen, was los ist. Sagen Sie mal, wer hat eigentlich nicht über PRG 3 geschimpft? Wer hat nicht geschimpft? Haben alle geschimpft. Okay. Ja, ist nicht einfach. Ach, noch ein Tipp. Wenn Sie jetzt EPR 4 machen und nicht so ganz verstehen, wie der Fahrstuhl funktionieren soll, dann gehen Sie in Mathebau, schauen sich seinen Zwillingsfahrstuhl an. Genauso oder so ähnlich wie der. Wobei ich nicht die Prioritäten genau ausgelesen habe, die habe ich mir ausgedacht, weil Sie die ja auch noch verbessern sollen. So soll das Ding funktionieren. Und das ist ein durchaus wichtiges Programm, weil es methodisch etwas ist, wo Sie einen Zustand verwalten müssen in Ihrem Programm. Ja, okay. Den Rest besprechen Sie mit den Tutoren. Wir haben heute Morgen, also nicht nur, das ist nicht heute Morgen entwickelt, aber die Tutoren haben eine durchaus umfangreiche Anleitung, damit Sie alle gleich korrigieren, wie Sie EPR 3 und dann auch EPR 4 korrigieren sollen. Ich hoffe mal, dass das gut klappen wird. Ansonsten seien Sie sich sicher, die Tutoren stehen hundertprozentig auf Ihrer Seite. Aber wir müssen eine gewisse Einheitlichkeit einfach sicherstellen. Es geht nicht, dass der eine Tutor riesig großzügig ist und der andere knallhart. So, das ist ein Prolog, das ist nur ein Hinweis. Ich habe einiges von dem Rainer Schmidberger übernommen. Sie können sich auch gerne seinen Teil anschauen, den er hier gemacht hat an der Uni Stuttgart. Da werden Sie schon finden, dass ein paar Sachen daraus entnommen sind. Um was geht es? Darum geht es. Erinnern Sie sich an dieses Bild? Diesen berühmten Ich finde einen Bug. Frage ist nur wie. Und darüber wollen wir uns unterhalten, über dieses Ding hier. Ja. Also ich würde sagen, das ist eine nordamerikanische Motte. Genau. Und warum macht man sowas? Bad News ist, keine Software ist fehlerfrei. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, letzte Woche Montag, wie viele Softwareprojekte wirklich dann abgebrochen werden. Aber es ist natürlich so, dass wir Qualitätssicherung betreiben müssen. Das klingt jetzt ziemlich blöd, ist aber ein ganz wichtiger Teil. Und Sie werden sehen, dass das etwas ist, was man nicht so en passant machen kann. Das hier ist etwas, da sehen Sie mal übersichtsartig, was alles dazugehört, nämlich Software-Qualitätssicherung zu betreiben. Wichtig ist, es ist ein ganz wichtiger Teil des Software-Engineerings. Okay. Und das Erste, was Sie hier oben sehen, ist, ja, natürlich kann man versuchen, als Erstes, und sollte man versuchen, Sie übrigens auch, Fehler beim Entstehen zu vermeiden. Kurz und gut, keine Fehler zu machen. Toller Vorschlag, Krömker, wie kommst du denn auf sowas Kluges? Ich habe mir das überlegt. Das wäre das Beste. Sie würden erst gar keine Fehler machen. Da kann man sich natürlich dann als Chef einiges zu überlegen, kann sagen, wie mache ich das? Ja, organisatorisch kann ich viel machen. Ich kann Regelungen für Zuständigkeiten erfinden und macht man auch. Regelungen durch Richtlinien, Standards. Also ich mache nichts Ungewöhnliches, wenn Sie Programmierrichtlinien bekommen. Das ist, gehört dazu. Ja? Gegebenenfalls noch Checklisten, Schulung der Mitarbeiter. Das ist auch in Firmen, auch in Softwarebuden, wenn es so Buden sind, so ganz kleine Firmen oft nicht, aber sobald die größer werden, ist die Schulung der Mitarbeiter ein ganz essentieller Teil. Das kann man machen, sollte man machen, einfach um so früh wie möglich die Fehler zu verhindern. Man kann es auch konstruktiv machen, man kann geeignete Methoden benutzen, Softwareentwicklungsumgebungen und all dieses, bestimmte Prozessmodelle, all das, um es zu verbessern. Aber Sie haben recht, Sie als Anfängerin oder Anfänger können das natürlich nicht veranlassen. Also entweder sage ich es Ihnen oder es bleibt weg. Das heißt, Ihnen bleibt eigentlich nur dieser Weg, Softwareprüfung. Okay, Softwareprüfung ist ein gängiger Weg. Man versucht einfach dann, entstandene Software auf ihre Qualitätsaspekte hin zu untersuchen und insbesondere Fehler zu finden. Im Ganzen allgemein wird überprüft, ob der Prüfgegenstand, das heißt die Softwarestückchen, vorgegebene Qualitätskriterien erfüllt. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wieso denn jetzt das schon? Also, okay, es sind diese nicht mechanischen, also nicht automatischen, nicht mechanisch steht hier, Prüfungen. Das heißt Prüfung durch Menschen. Das ist ein ganz gängiges Vorgehen, das in einer Firma eben auch die Software einem anderen, einem Kollegen, einer Kollegin gegeben wird und der dann meistens nach ziemlich gut dokumentierten, wohldefinierten Vorgehensweisen das zu checken hat, ob sie es richtig machen. Wir schauen uns gleich an, welche Erfolgsaussichten wir da haben. Natürlich machen auch Sie das schon. Sie können gar nicht anders. Wenn Sie vor Ihrem Rechner sitzen, checken Sie durch, machen den sogenannten Schreibtischtest, in der Regel rein informell. Das heißt, Sie gucken, überlegen sich, habe ich das richtig gemacht und so weiter. Wir schauen das uns gleich mal an, was das aus professioneller Sicht bedeutet. Aber das ist das, was wir dann mit Ihnen, was die Tutoren mit Ihnen machen. Nämlich kein ganz strenges Review, sondern ein Walkthrough. Und ein Walkthrough ist so eine Mischform zwischen Stellungnahme. Ich habe mal meinen Kollegen gefragt, was er denn zu diesem Stückchen Software sagt, und einem hochformalen Vorgehen. Das heißt nicht, wir haben heute Morgen schon eine halbe Stunde mit den Tutoren darüber gesprochen, was sie in den Reviews, in den Code-Reviews mit Ihnen machen sollen. Sie werden Ihnen zum Beispiel eine Zeittabelle geben. Jeder muss im Ganzen eine halbe Stunde da sein, auch bei Kommilitonen dabei sein. Niemand soll alleine sein, aber Sie müssen nicht diese zwei Übungen jetzt von Anfang bis zum Ende da sein. Es sei denn, Sie haben Fragen. Also wir haben es genau besprochen mit den Tutoren und Sie werden dann sagen, ach, es gibt alles Mögliche da. Das ist von jubelnder Freude, ich habe Ihnen täuschen können oder Sie, bis hin zu Tränen. Auch das ist schon vorgekommen, dass Leute sagen, ja, okay, jetzt kriege ich die Punkte nicht. Ja, im Zweifelsfall bin ich die Instanz, bei der Sie fragen können oder sich beschweren können. Ich kann nicht für jeden Tutor garantieren, aber Sie sind gut instruiert. Sie wissen, was Sie machen sollen, Sie wissen, was Sie nicht machen sollen. Und ich würde mir wünschen, dass jeder das Code Review besteht. Aber das ist nicht realistisch, weil auch nicht jeder von Ihnen das Pair-Programming so durchgeführt hat, wie er es hätte durchführen sollen. Können Sie jetzt sagen, ja, Krömker, weißt du noch nicht? Ja, das weiß ich nicht. Ich kann es keinem individuell beweisen, dass er es nicht gemacht hat oder sie es nicht gemacht hat. Interessiert mich auch nicht. Ich weiß trotzdem, dass das vorgekommen ist. Okay, mal abgesehen von den blöden Plagiaten, sag mal, seid ihr denn wirklich bescheuert oder was? Also, wer jetzt beim dritten Aufgabenblatt noch nicht weiß, dass wir gegeneinander kontrollieren und sich immer noch mit einem Plagiat erwischen lässt, also der hat auch irgendwie. Hä? Der hat es doch irgendwie nicht begriffen, was hier vor sich geht. Es ist anders als in der Schule. Ich weiß, in der Schule, da ist das scheiße. Da ist das, ich spreche mal Deutsch. Ja, das Bescheißen des Lehrers ist Volkssport. Keiner, ihre Eltern nicht, Großeltern nicht und so weiter, prügeln sie, wenn sie den Lehrer betrügen. Aber warum versuchen sie das bei mir? Und ich kann nicht mal garantieren, dass ich jeden Betrug finde. Aber dass ich beim dritten Übungsblatt, beim ersten Hinblicken gleich drei Plagiate finde. Ja, also wie blöd seid ihr, nicht ihr. Wie blöd sind die? Ich weiß schon gar nicht mal ihren Namen, das ist auch vollkommen egal. Aber ihr kriegt halt null Punkte. Weil, und das ist so wie in der Schule, Betrugsversuch heißt null Punkte. Beim zweiten Mal, ich bin mal gespannt, wer der als erster bei mir erscheint und versucht mir das zu erklären. Beim ersten Mal ohne Diskussion. Aber das wisst ihr ja alles. Okay, gehen wir zurück. Hier, das wird gemacht und auch da kann es sein, dass ihr null Punkte bekommt. Ja? Tutor entscheidet zunächst, Revisionsinstanz wäre ich. Aber Sie kommen nicht durch, ohne dass Sie mir da wirklich was zu erklären. Das ist klar. Okay. So. Man kann das auch, solche Sachen, nicht nur durch Menschen durchführen, sondern man kann solche Sachen auch durch Maschinen durchführen lassen. Es gibt Style-Checker und so weiter, hatte ich Ihnen auch gesagt. Das kann man machen. Das sind sogenannte statische Prüfungen. Die führen die Programme nicht selbst aus, sondern sie prüfen den Source-Code auf die Einhaltung bestimmter Regeln oder Qualitätsmerkmale. Und jetzt große Frust, Sie werden sehen, für dieses kleine Kästchen werden wir lange, lange viel, viel Zeit verbrauchen. Und den Rest machen wir fast gar nicht. Testen ist die Ausführung eines Programms mit der Absicht, Fehler zu finden. So richtig schön destruktiv. Ja, das müssen Sie erstmal schaffen, das müssen Sie lernen, das muss man professionell können. Also ist nicht so ganz einfach. Ja, und wenn wir uns das jetzt alles anschauen, ja, Theodor Fontane hatte wohl recht. Nein, gewiss nicht. Jedenfalls wollen wir darüber nicht streiten. Das nervt mich, dass das immer so hoch geht. Es ist ein weites Feld, was wir jetzt beackern. Und dann sind die Menschen so verschieden. Ach, ist doch schön, oder? Sagte er zu Effi Briest. Was wollen wir jetzt wirklich davon machen? Wir wollen eigentlich nur diesen Teil hier wirklich machen. Mit dem Rechner prüfen, ausführen, testen. Alles andere überlassen wir dann ihrem Wissensdurst. Und diesen Teil, den werden Sie erleiden. Wie oft habe ich schon gesagt, es gibt viele Sachen, die können Sie nicht lernen, die müssen Sie erleiden. Und die werden die Tutoren mit Ihnen erleiden. So, also das ist es. Hier nochmal zusammengefasst. Es geht darum, Errors oder Mistakes zu finden. Das sind also Fehlhandlungen. Okay. Das machen wir typischerweise durch Schulung, Konventionen, Prozessverbesserung und so weiter und so weiter. Es geht ein bisschen darum, aber nicht hier im Kern, um etwas zu lernen über Reviews, Walkthroughs, in den Übungen dann. Und es geht im Kern hier darum, echt Fehler zu suchen und zu finden, und zwar möglichst erfolgreich. Okay. Das steht hier nochmal und wir werden jetzt uns als erstes mal nochmal darauf stürzen, welchen Nutzen haben denn Reviews? Natürlich, das macht aufwendig, also das ist aufwendig. Wenn Sie ein Programm geschrieben haben und erklären das einem Kollegen, dann werden Sie viel Zeit dafür brauchen. Das ist übrigens die beste Methode, um Fehler zu finden. Also wenn jemand zu mir kam und sagte, okay, erzähl doch mal, also was habe ich hier falsch gemacht? Dann ist meine Standardantwort, dann erklär mir doch mal, was du da gemacht hast. Und ganz typisch, wenn er oder sie erklärt, was sie gemacht hat, findet sie ihre eigenen Fehler. Ich müsste fast gar nicht zuhören. Ja? Nur, ich muss natürlich zuhören, weil sonst nimmt man mich nicht ernst oder nimmt man das nicht ernst. Und genau das ist der Punkt. Darum ist es so, dass diese Revisionen, Reviews, 30-75% aller Fehler finden. Und das ist zuverlässiger als ein Systemtest. Und nach dem Systemtest wird normalerweise Software ausgeliefert. Ja? Das müssen Sie sich klar machen, das ist eine hochwirksame Methode. Auf der anderen Seite, das Problem ist natürlich, jetzt erklären Sie mal gerade Word oder so ein bisschen größeres Programm. Das wird natürlich eine echte Herausforderung, weil es gibt keinen einzelnen Menschen mehr, der das alles durchblickt. Ist leider so. Gut. Aber Sie wissen und kennen jetzt, Reviews sind professionell und sind ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Möglichkeiten, die Qualität ihrer Software zu verbessern. Okay. Sie werden es sehen, was die Tutoren mit Ihnen anstellen. Aber eigentlich viel, viel deutlicher. Jeder von Ihnen hätte das eigentlich schon machen sollen. Denn das, was wir beim Pair Programming machen, als Teil dieses Extreme Programming, ist ja nichts anderes als ständiges Code Review zwischen Pilot und Reviewer. Ja? Ständig schaut Ihnen jemand auf die Finger. Sollten Sie also kennen, übrigens noch eins, sollten Sie mal in die Verlegenheit kommen und Public Domain Software zu schreiben oder Open Source Software zu schreiben, mitzuschreiben, ob Sie es jetzt glauben oder nicht, das öffentliche Code Review, da wo Sie erklären, wie Ihr Code funktioniert, ist eine Auszeichnung. Aber typischerweise gibt es da dann auch nicht das Problem des Betrügens. Ja? Aber die Programmierer, also gerade da, ein öffentliches Review, also wirklich in der Öffentlichkeit zu zeigen, okay, so habe ich es gemacht, aus dem Grund habe ich es gemacht und so weiter, ist eine Auszeichnung. Ist keine Abstrafung. Und genau da möchte ich Sie auch hinbringen. Irgendwann mal. Okay. Er steckt das wieder alles ein. Steckt das auch wieder an. Okay. So, jetzt so ein paar weitere einfache Begrifflichkeiten. Das ist wichtig, die müssen Sie kennen, weil sonst werden Sie nicht ernst genommen in der Szene. Nein, also nicht nur in der Szene, selbst als Programmierer nicht. Das, was Sie entwickeln, ist der Testfall oder Testcase. Das ist der einzelne Fall, den Sie entwickeln wollen. Da werden wir uns gleich bemühen, da die Wege und die Vorgehensweise zu finden. Dann gibt es typischerweise eine Sammlung von Testcases, von diesen Einzelfällen, die zusammen bezeichnet man als Test Suite. Und die lässt man in der Regel in einem Stück laufen. Zu jedem Testfall hat man, wie auch immer, die Ergebnisse vorhergesagt oder die gewünschten Expected Results angegeben. Das ist also wichtig. Ja? Dann gibt es so Sachen wie Überdeckungen, Coverage, werden wir heute nicht mehr, aber später dann sehen, am Freitag. Dann gibt es Testware. Ja, natürlich ist es so, dass man sich auch hier mit Software unterstützen lassen kann. Bevor ich Sie aber auf diese Art von Software loslasse, machen Sie es erstmal von Hand. Also Handwerk hat goldenen Boden. Den möchte ich Ihnen schaffen. Dann gibt es Test-Orakel. Sind oft Testsoftwaren, die nur für den Test geschrieben sind, die aber das Ergebnis vorhersagen. Irgendwo müssen Sie ja die Expected Results herhaben. Das ist nicht immer so trivial, 3 plus 5 rechnen. Ja? Das kann schon mal schwieriger sein. Wenn ich vom Testobjekt spreche, ist das Stückchen Software, was Sie prüfen wollen, der Prüfling. Und SOT ist genau dasselbe, ist das System under Test. Das ist das, was wir beurteilen wollen. Und jetzt nochmal aufgepasst, das sind so Sachen, so können die Tests ausgehen. Das kriegen die Psychologen eingebimst, bis sie es nie wieder vergessen. Ich hoffe, Sie auch nicht. Wenn ich sage, ein Testcase ist true positive, heißt das, sie hat einen Fehler korrekt gefunden. Ha! Ich habe einen Fehler gefunden. Das ist so ein Glücklicher da oben. True negative ist nicht etwa negativ, sondern es war kein Fehler drin, richtigerweise. Dieser Testfall wird korrekt behandelt. Trotzdem heißt es true negative. Also Sie müssen auch die Reihenfolge dieser Begriffe in Ihre Birne kriegen. Aber man redet nun mal so. Die Problemfälle sind die rechten. Okay? False positive. Fälschlicherweise positiv. Das heißt, das Ding hat Pseudofehler erkannt, also hat Sachen erkannt, die eigentlich keine Fehler sind, aber Patsch gemacht. Das ist natürlich ätzend, das wollen wir überhaupt nicht. Und genauso false negative, die Testsoftware oder ihre Testfälle haben auf keinen Fehler getippt, aber es ist ein Fehler drin, was normal ist, trotzdem wollen wir es nicht haben. Dieses hier nur, um zu bewerten, wie geht es aus. Wir haben genau diese vier Fälle und das kann man bei jedem Testfall sagen. Okay? Und sagt man eben auch genau auf diese Art und Weise. Okay. Ja. Jetzt sagen Sie, oh, ich bin doch Experte, ich habe schon so viel getestet und Sie haben auch immer gesagt, schreiben Sie Testfälle und so weiter und so weiter. Ja, aber, also ich sage mal ehrlich, wir haben das natürlich bisher akzeptiert, ist auch in Ordnung, aber es sind in der Regel nur Laufversuche. Das heißt, der Entwickler testet. Ja? Der übersetzt, bindet, das müssen Sie ja gar nicht machen, aber übersetzt, bindet und startet sein Programm, läuft das Programm nicht oder sind Ergebnisse offensichtlich falsch, also auf offensichtlich falsch, ja, legt ihr Wert. Werden die Defekte gesucht und behoben? Stürzt es ab, sagen die auch, oder ist ein Fehler dran, ja, genau. Kriegen sie wegen der Syntax auf die Finger gehauen, sagen, oh ja, da ist ja ein Fehler drin. Okay. Und dann, ich tue ja nicht so, als ob ich das nicht auch mal in der Situation gewesen wäre, hören Sie normalerweise auf. Dann wird schon alles gut sein. Denkste. Käse. Ja? Der Test ist normalerweise beendet, wenn wir programmieren, nicht Sie. Sie sind ja die Guten. Nur wenn ich programmiere, meine Programmtests sind normalerweise beendet, wenn mir die Ergebnisse vernünftig aussehen. Ich werde doch nicht so einen kompliziertes Ergebnis da separat nochmal vom Programm rechnen lassen und so weiter. Natürlich, das ist mein Programm. Aber das ist natürlich auch nicht ganz professionell, muss man schon sagen. Ja? So. Dann gibt es noch was anderes. Auch das machen Sie vielleicht. Jemand probiert das Programm mit verschiedenen Eingabedaten aus. Also zum Beispiel der Kumpel, hier komm, würfel mal, wir spielen 16 is dead. Ja, na dann probiert man es halt aus. Ist das Testen? Naja, das ist ein Wegwerftest, ja. Sie machen ja nur dann etwas, wenn Ungereimtheiten auffallen. Ich weiß nicht, die eine oder der andere hat es ja angeboten in seiner Entwicklung, dass man mit dem Cheating Dice arbeiten kann. Ja, kann man auch. So war es durchaus gemeint. Konnten Sie sich aussuchen. Ich wollte dann am Ende untersuchen, wer der Gewohnheitsbetrüger ist. Aber haben nicht viele gemacht. Die meisten sind fair von Ihnen. Also, okay. Der Test endet dann. Naja, wenn der Tester findet, okay, jetzt ist genug. Leute, das ist unsystematisch. Das ist nicht das, was wir einen systematischen Test nennen. Und das sind dann auch Zufallsergebnisse, das muss man eben auch so sagen. Das sind die Eigenschaften der systematischen Tests. Normalerweise testen echte Spezialisten. Ob sie es jetzt wollen oder nicht, das sind zwar oft in den Firmen die Arschgeigen, ja, aber es sind Spezialisten und sie sind alle Programmierer, also nicht etwa so Deppe, die nicht programmieren können, sondern das ist schon, ja, es ist ein echt schwieriger Job. Wird auch gar nicht so ganz schlecht bezahlt. Also ich habe einige Studierende, die in Softwarebuden hier im Frankfurter Raum dann als Tester aktiv sind. Okay. Kennzeichen ist, der Test ist geplant und es liegt eine Testvorschrift vor. Das werden wir nicht bis zum Exzess machen, aber das ist eigentlich das, was ihm von den Ad-Hoc-Tests, und wir testen das mal, wir probieren es mal aus, unterscheidet. Und das Programm an der Test, das SUT, wird gemäß dieser Vorschrift ausgeführt. Jedes Ist-Resultat wird mit einem Soll-Resultat verglichen. Jedes. Okay? Testergebnisse werden dokumentiert. So ähnlich wie der Coderunner das machte. Ja, bestimmte Sachen wird man im Leben nicht los. So ist das halt. Das war schon so etwas in die Richtung. Fehlersuche und Behebung erfolgen separat. Also auf jeden Fall ist es so, dass man so einen Testlauf macht und dann nicht zwischendurch mal gerade rumfliegt, sondern alles durcharbeitet. Auch wenn der Coderunner das aus anderen Gründen nicht zugelassen hat. Ja? Aber professionell würde man es natürlich versuchen zuzulassen. Nicht bestandene Tests werden dann auf jeden Fall wiederholt. Also auch da. Und Sie werden gleich sehen, das ist gar nicht so ganz trivial, denn da entstehen Hunderte von Testfällen bei ein bisschen anspruchsvoller Software. Und der Test endet, wenn die vorher definierten Testziele erreicht sind. Das klingt jetzt so trivial. Wenn Sie Ihrem Kollegen das Spiel 16 is Dead gezeigt haben, naja, dann hat er nach 3 Spielen Spaß verloren, vielleicht. Wenn er 3-mal die Runde Bier bezahlen musste, sicher. Wenn Sie mit dem Cheating Dice gespielt haben. Okay, hier ist es so, hier spezifiziert man am Anfang, wann der Test endet. Okay, das heißt, Sie haben sich selber ein Ziel gesetzt. Und diese Testspezifikation wird halt regelmäßig aktualisiert. So, was gehört jetzt zu einem Testauftrag? Genau das, was ich eben so gezielt habe, die Durchführung eines systematischen Tests. Und da muss man auch schauen, das gucken wir uns gleich an, welche Art von Test wird überhaupt gefragt. Aber nochmal zur Motivation, das würde ich Ihnen gerne noch mit auf den Weg geben. Das ist leider, leider die Situation. Die meisten Fehler entstehen am Anfang, die blaue Spalte. Darum ist es auch gar nicht verwundernswert, dass meine Aufgabenstellungen nicht perfekt sind. Da entstehen die meisten Aufgaben, also die meisten Fehler. Es werden immer weniger. Aber gefunden werden die meisten Fehler hier hinten. Dann, wenn es umgesetzt ist und realisiert ist. Und das ist natürlich vom Kostengesichtspunkt her eine Katastrophe. Sie machen da am Anfang die Fehler und ganz am Ende, dann wenn es beim Kunden ist, stellen Sie es fest, halt, oh, was habe ich denn da gemacht? Ja. Aber so ist das leider, also hat der Balzert hier angegeben in seinem Paper. Und das ist die zweite betrübliche Nachricht, auch von Böhm 1976 schon festgestellt. Je später Sie im Entwicklungsprozess sind, umso teurer wird es, den Fehler zu beheben. Am Anfang ein Spezifikationsfehler, zum Beispiel vergessen, zu sagen, was passiert, wenn irgendjemand was Falsches eingetippt hat. Das ist ein Halbsatz. Ja, da, man kommt das und das raus, im Fehlerfall das. Kostet quasi gar nichts. Haben Sie das erst alles programmiert, wird der Fehler nicht früh gefunden. Haut der Kunde Ihnen auf die Finger, zieht er Ihnen vielleicht 1% der Kosten ab und sagt, okay, zu viele Fehler, hatten wir so vereinbart, machen Sie nie solche Verträge. Aber das gibt es. Für gemeldete Fehler, die in der Betriebsphase erst gemeldet werden, reduziert sich der Preis. Aber ich sage Ihnen ganz klar, machen Sie nie solche Verträge. Das ist leider die Realität. Hier gehört natürlich auch zu, wenn es erst im Betrieb gefunden wird beim Kunden, da gehört natürlich auch zu, dass der sagt, okay, bei dem lasse ich aber nichts wieder programmieren, weil der macht ja nur Programmierfehler. Ja? Also das ist so. Okay. Und das alles soll Sie nur dazu motivieren, zu sagen, warum gibt es denn so viele unterschiedliche Testarten? Okay, gehen wir es mal ganz kurz durch. Das erste sind die Teststufen. Das ist die Frage im Entwicklungsprozess, wann wird der Test durchgeführt? Und das Wichtigste, um das wir uns auch kümmern werden, sind die Komponententests oder die sogenannten Unit-Tests. Okay, also Komponente gleich Unit. Aber es gibt natürlich viel mehr, bis hin zum Abnahmetest, den dann oft auch erst der Kunde ausführt, der gar nicht bei Ihnen als Entwickler durchgeführt wird, also so, als wenn es der Tutor wäre. Dann gibt es sehr unterschiedliche Methoden zur Herleitung der Testfälle. Naja, das kann ein Blackbox-Test sein, da werden wir uns stark drauf beziehen, oder ein spezifikationsbasierter Test, das ist sehr, sehr ähnlich. Das können zustandsbezogene Tests sein, zum Beispiel der Fahrstuhl. Reagieren Sie dann nicht auf die internen Zustände, da können Sie gar nicht alle Tests durchführen. Ja, also Sie müssen wirklich die Zustände extrahieren, und Sie werden am Freitag, weil ich heute nicht mehr dazu kommen will, dann auch gleich sehen, warum. Weil das ist natürlich eine Methode. Wenn Sie ein solches Stück Software haben, wo Sie Zustände verwalten müssen, dann müssen Sie nach irgendeiner gewissen Methodik Ihr System auch in diese Zustände bringen. Mindestens in jedem Zustand einmal. Also als Überdeckungsmaß. Ja? Okay. All das werden wir besprechen, nicht alles. Testauftrag und Teststrategie. Regressionstest ist was ganz, ganz Wichtiges. Darum bewahrt man auch alle Testfälle auf, die man in der Entwicklung hat. Es kommt aber vor, dass Sie dann Software weiterentwickeln, ja, müssen. Und dann heißt es ja nicht, jetzt erfinden wir alle Testfälle mal wieder von vorn, sondern wir testen, ob alle alten plus die Änderungstests funktionieren. Das nennen wir dann typischerweise Regressionstest. Fehler-Nachtest ist dann, wenn Sie ein großes System haben und Zehntausende von Testfällen, dann testet man vielleicht nicht wieder alle Tests, sondern macht nur bestimmte Tests. Gut, Testorganisation ist klar. Sie sehen, es gibt natürlich einen Entwicklertest. Und Entwicklertests müssen gerade auch in der Lage sein, also Programmierer müssen in der Lage sein, anständige Unit-Tests zu machen. Was Sie dann nicht unbedingt machen müssen, sind so Geschichten wie Stresstests, Lasttests. Also ist das System, Hardware, Software, ist das überhaupt geeignet, dass 500 Leute gleichzeitig oder quasi gleichzeitig innerhalb einer kurzen Zeitspanne, innerhalb einer Zeitsekunde ihre Anforderungen abschicken, oder kackt es dann ab? Das wäre so ein typischer Lasttest. Oder Stresstest, also wirklich ganz widersprüchliche Aussagen. Wir wollen nicht alles machen, ich will nur die programmiernahen Sachen machen. Im Wesentlichen hier oben den Komponententest, Integrationstest nicht mehr, aber könnten Sie auch machen. kommt aber für Sie dann später im Programmierpraktikum. Das ist, da müssen Sie unterschiedliche Module, die von unterschiedlichen Leuten gebaut wurden, zusammenbringen. Die Methode zur Herleitung der Testfälle werden wir relativ intensiv machen, nur Zufallstests, naja, das sind halt Testverfahren, wenn einem gar nichts anderes einfällt oder wenn die Möglichkeiten zu groß sind, dann geht man darauf hinaus. Regressionstests machen wir, behandeln wir, also wie mache ich das systematisch, aber immer im Kontext eines Entwicklertests. Das heißt, tatsächlich der Fokus liegt hier oben beim Unit-Test. Viele Test-Auguren behandeln das, diesen Namen, aber eigentlich nur im Kontext der objektorientierten Programmierung. Aber es ist natürlich Quatsch. Es geht um Komponenten, einzelne Komponenten, Module, ob objektorientiert implementiert oder strukturiert implementiert, ist egal. Und für Sie ist das das Wichtige, weil das in der professionellen Entwicklung in der Regel auch vom Entwickler erwartet wird, dass er für seine Software Tests macht. Okay? Integrationstests sind dann in der Regel schon spezielle Abteilungen, die das machen. Erst recht Systemtests und Anwendertests wäre eben nur das, was Sie als Anwender, wenn Sie mal Software beauftragt haben und abnehmen sollen, würde ich Ihnen auch empfehlen, das nicht ganz oberflächlich zu machen. Zumindest dann, wenn Sie viel Geld dafür bezahlt haben. So. So eine Selbstverständlichkeit, die aber leider viel, viel Bedauern ausdrückt. Testen kann natürlich die Anwesenheit von Fehlern aufzeigen, zeigt, dass da ein Fehler drin ist, kann aber leider nie zeigen, dass Ihre Software fehlerfrei ist. Und darum testet man oft mehr, als wirklich nötig ist. Okay, ich gucke gerade auf die Uhr. Stimmt die? 1 Uhr? Ja, stimmt. Testet man mehr, als nötig ist. Da habe ich noch eine Dreiviertelstunde. Was mache ich denn da? Ich habe ja noch was für Sie. Nämlich, wie ich eben schon angekündigt habe, die Testfallentwurfsmethoden. Wir haben den ganzen ersten Teil abgeschlossen. Dieses Blabla, wenn Sie PS2 machen wollen, sollten Sie sich den Testfallentwurf dieses Kapitel jetzt genau anschauen. Und zwar gibt es da leider auch wieder ganz, ganz viel. Und wir werden nur vergleichsweise wenig, weniger als die Hälfte sogar, auf jeden Fall heute behandeln. Okay, das heißt, wir werden Blackbox-Tests, ich sage Ihnen jetzt gleich, was wir darunter verstehen, entwickeln lernen aus der Anforderung. Die Anforderung kann eine formale Spezifikation sein, kann aber auch eine Aufgabenstellung sein, so wie ich sie gebe Ihnen, wie wir sie da heraus entwickeln. Okay, und dann gehen wir mit unserem Test-Know-how daran und formulieren uns explizite, meisttabellenartig Anforderungen. Dann untersuchen wir diese Anforderungen nach sogenannten Äquivalenzklassen. Ist jetzt nicht genau dasselbe wie eine Äquivalenzklasse in der Mathematik. Dann machen wir eine Grenzwertanalyse und wenn es ein umfangreicheres System ist, gehen wir mit der Klassifikationsbaummethode da noch ran, um die Testfälle minimal zu halten. Denn was heißt es denn, gute Tests zu bauen? Das steht hier. Und das ist eigentlich auch die Schwierigkeit. Ein Testfall ist dann gut, wenn er mit hoher Wahrscheinlichkeit einen noch nicht entdeckten Fehler aufzeigt. Also so richtig schön destruktives Denken. Ich möchte einen Fehler finden. Genau so müssen Sie an diesen Job rangehen. Ja, okay. Und dazu gehört natürlich viel, insbesondere auch die Psyche der Programmierer zu durchschauen. Deshalb müssen Sie selber Programmierer sein. Und zwar ein guter Programmierer. Denn nur dann können Sie überlegen, was hat die oder der nicht getestet. Ja, aber Sie müssen natürlich auch dafür gestrickt sein, so als Mensch. Ein idealer Testfall ist repräsentativ. Das heißt, ein Fall erschlägt viele, viele mögliche Programmierfehler und sagt gleich, hier, das schau dir nochmal genau an, du Programmierer. Ja, Sie wissen ja nicht, oder zumindest bei Blackbox-Tests, wissen Sie ja nicht, wie implementiert wurde. Okay. Ist fehlersensitiv. Er hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, einen Fehler aufzuzeigen. Das ist nicht trivial, denn nicht alle Fehler sind statisch, sondern es gibt die bösesten Fehler, sind die Fehler, die mal da sind und mal nicht da sind, weil sie an Stellen passieren, die sie überhaupt nicht kontrollieren können, wahrscheinlich möglicherweise auch gar nicht selber programmiert haben. Betriebssystem, sowas. Aber da steht ja nicht drauf, ich, Betriebssystem, bin schuld. Sondern, crasht. Das ist das Normale. Ich möchte, dass die Systeme in Zustände versetzt sind, die wirklich diese Sensibilität ermöglichen. Und ich möchte auf der anderen Seite noch möglichst wenige Tests haben. Also eigentlich den schwarzen Schimmel. Das, was nicht geht. Ich möchte nämlich, dass das Ding alles findet, aber mit möglichst wenigen Tests, die ich auszuführen habe. Okay. Schauen wir uns das mal an, wie wir uns da ranrobben. Also die Grundlage ist die Anforderungsspezifikation. Und da gibt es jetzt schon sehr, sehr unterschiedliche Formen. Würden wir jetzt einen Kurs in Software Engineering machen, hätte ich Sie schon längst richtig intensiv damit gequält. Jetzt nehmen wir das mal, die Anforderungsspezifikation ist die Aufgabenstellung. Daran messen wir uns. Okay. Jetzt werden für jede einzelne Anforderung, die wir ableiten können, für jede einzelne, werden jetzt Testfälle gesucht. Und da ist es sehr, sehr hilfreich, diese Anforderungen tabellarisch aufzuschreiben. Und wir machen das gleich an einem Beispiel, damit Sie das sehen, was diese tabellenartiges Aufschreiben auch hat. Und das Entscheidende an dieser Stelle ist, ja, ich gebe zu, auch ich bin nicht fehlerfrei. Also meine Spezifikation ist nicht immer hundertprozentig richtig. Und ich werde Ihnen das gleich an einem Beispiel zeigen. Dann sollte aber dieser Schritt eben auch die Spezifikation, also eine Qualitätssicherung für die Anforderung realisieren. Denn, ja, ich mache Fehler, aber ich stehe dazu. Und Sie sollten da auch zu stehen. Okay, hier nochmal das. Es geht um funktionale Äquivalenzklassenbildung, es geht um die Funktion und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Das besprechen wir später. Wir sind da ganz oben und nur das machen wir. Und jetzt beginnen wir schon mit dem Beispiel. Diese Aufgabe war mal eine echte Übungsaufgabe. Und wenn Sie sich die anschauen, ist die eigentlich trivial. Also schreiben Sie ein Programm, welches eine arabische Zahl zwischen 1 und 49 als Eingabe von der Konsole einliest, diese in eine einfache römische Zahl umrechnet und diesen dann oder diese Zahl dann als String ausgibt. Ich hoffe, das könnte jeder von Ihnen jetzt. Dabei gibt es drei verschiedene Zahlzeichen mit folgenden Entsprechungen. Okay, schon ganz schön clever, ne, dass das angegeben ist. Nicht nur römische Zahl, sondern schon spezifiziert. Also ein großes I, ein großes V, ein großes X als Ausgabe und die entsprechenden Werte dazu. Dann steht da noch so ein Satz, ist die römische Ziffer mit dem größten Wert, steht dabei immer ganz links. Ja, genau so, wie Sie es gelernt haben. Sie alle haben sich mit römischen Zahlen rumgeschlagen. Und die Werte werden kleiner, je weiter Sie nach rechts kommen. Also es steht nie die 5, das V vor dem X. Mehr steht da ja nicht. Und dann gibt es hier noch Beispiele angegeben. Das ist immer sozusagen die Versicherung. Die werden Sie auch sofort übernehmen. Wenn da schon Beispiele angegeben sind, dann übernimmt man die auf jeden Fall in seine Testfälle. Und noch eins, die Subtraktionsregel wird noch nicht angewendet. Was ist denn jetzt die Subtraktionsregel? Ja. Genau. Also wir machen die einfachen römischen Zahlen und dann kommt eben so 5 und dann 4 mal das 1. Also das gab es tatsächlich auch historisch. Hat man aber gesagt, das sind zu viele Einser, da muss ich die hier abzählen. Und dann hat man eben diese Subtraktionsregel dazugefügt. Und das heißt, ich kann dann die 1 oder auch andere Zeichen vor die größere Zahl schreiben. Dann gilt aber nicht mehr dieses hier automatisch. Ja? Also ich habe eine ganz triviale Aufgabe. Einfach, das können Sie, 3-Zeiler oder 5-Zeiler, können Sie, hoffe ich, direkt hinschreiben. Kann ja jeder mal als Übungsaufgabe machen. Aber das ist im Moment ja gar nicht unser Problem. Das ist übrigens bei der Aufgabe, die Sie am Mittwoch kriegen, auch nicht das Problem. Wie gesagt, das ist eine triviale Sache. 5, höchstens 10 Zeilen, wenn Sie das so wollen. Es geht darum, die Tests dafür zu entwickeln. Und da fangen wir jetzt mal mit folgender Unterscheidung an. Es kann ein Positivtest sein. Das heißt, eine gültige Eingabe wird in eine gültige Ausgabe überführt. Also im Ganzen positiv. Es kann aber auch ein Negativtest sein. Das wären die, in diesem Fall dann die ungültigen Eingaben. Das, was nicht erlaubt ist. Falsche Eingaben, falsche Bedienung. Okay? Und ich möchte halt nicht, dass das Programm mit dieser netten roten 4 Zeilen reagiert, also nicht abstürzt, sondern ich möchte, dass das Programm sagt, okay, lieber User, war ja ein guter Versuch, aber das und das durftest du nicht. Also so ein richtig nettes Programm ist. Beim Negativtest werden also absichtlich falsche Werte vorgegeben und dann guckt man, ob das Programm vernünftig reagiert. Negativfall ist also eine korrekte Verarbeitung bei fehlerhafter Handhabung. Also es wird falsch benutzt. Gut. Was testen Sie denn jetzt? Meine Empfehlung ist, suchen Sie nach Äquivalenzklassen. Das sind also Werte, die Sie eingeben können, die voraussichtlich, das was ich bei Ihnen nicht sagen dürfte, aber erfahrungsgemäß dieselben Ergebnisse, also nicht dasselbe Ergebnis, sondern sich bezüglich der Fehler gleich verhalten. Das heißt, wenn ein Vertreter, und den wollen wir testen, dieser Klasse korrekt verarbeitet wird, dann gehen wir im Sinne der Fehler, des Fehlersuchens, davon aus, dass wir dass die anderen Fälle eben auch korrekt und ohne Fehler ausgeführt werden. Das heißt, wir suchen einen Repräsentanten. Und dieser Repräsentant ist ein Element aus der Äquivalenzklasse. Und damit versuche ich, dann im Ergebnis mit möglichst wenigen Fällen auszukommen. Bei den römischen Zahlen wäre es ja noch relativ einfach. Ich könnte ja einfach alle testen. Zahl von 1 bis 49. Wäre ja möglich. Und könnte gucken, kommt da immer das Richtige raus. Aber das können wir natürlich gleich erweitern. 1 bis 10.000 wäre auch noch richtig. Und dann waren die Römer eh so doof, die konnten keine größeren Zahlen darstellen. Also das wäre testbar. Ja? Aber viele andere Sachen sind auf diese Art und Weise natürlich nicht testbar. Das heißt, da müssen Sie schon ein bisschen mehr Gehirngrütze reinstecken. Und was man jetzt macht, ist jetzt das Vorgehen, die Methode, die Spezifikation, sprich die Aufgabenstelle, wird nach Eingabe- und Ausgabegrößen, also beides, das ist wichtig, Eingabe- und Ausgabegrößen untersucht und nach Gültigkeitsbereichen und versucht, Gültigkeitsbereiche zu identifizieren. Also Bereiche, in denen das Programm sich wohl gleich verhalten muss. Und dann gehen wir her und sagen zunächst erstmal als Annahme, jeder solcher Gültigkeitsbereich, Sie sehen es gleich am Beispiel, was es genau gemeint ist, ist eine Äquivalenzklasse. Das ist eine These zunächst erstmal. Und wir wählen jetzt aus der Mitte dieser Äquivalenzklasse einen Repräsentanten. Also aus der Mitte der Äquivalenzklasse. Gut. Und wir haben eine Äquivalenzklassenüberdeckung, so sprechen wir, wenn wir jedes Mal einen ausgewählt haben. Also nur einen Fall für viele. Gehen wir zurück zu unserer Aufgabe. Bitte? Ja, aus der Menge, da gibt es ja keine Mitte, sondern es sind ja in der Regel zahlenmäßig Intervalle oder eben auch buchstabenmäßig, ja, ein Repräsentant, der nicht genau am Rand liegt. Einer. Dann habe ich eine Äquivalenzklassenüberdeckung. Machen wir es uns hier am Beispiel klar. Und dann sehen Sie sofort ganz interessante Sachen. Das erste Beispiel ist ein Negativtest, was hier steht. Hier durch das Zeichen Minus. Und zwar, römische Zahlen gibt es nicht, steht auch da von 1 bis 49. Also muss ich testen, was macht das Programm, wenn ich kleiner als 1 eingebe. Okay? Das ist ein typischer. Aber, Krömke, ich habe den Fehler gemacht, ich habe nämlich nicht gesagt, was Sie dann machen sollen. Weil ich als Aufgabensteller habe gar nicht daran gedacht, Sie als Programmierer, und das ist diese Art von Konsistenzchecks hier, merken, in der Aufgabenbeschreibung steht gar nicht alles drin, was ich brauche, um es zu testen. Okay, dann fügen Sie diesen Testfall dazu. So wie ich es hier gemacht habe, es soll dann rauskommen, Error, Eingabe muss größer gleich 1 sein. Okay, das ist noch eine einfache Fehlermeldung, vielleicht nicht so ganz höflich, aber verständlich. Der zweite Fall, größer gleich 50. Okay, und genau dasselbe. Auch das hatte ich ja von der Aufgabenstellung ausgeschlossen, also muss ich es auch hier ausschließen. So, und jetzt, ich hatte etwas ganz Wichtiges gesagt. Es werden Äquivalenzintervalle im Eingabebereich und im Ausgabebereich gesucht. Ja? Was ist denn im Eingabebereich? 1, 2 und 3 und 4 bei dieser einfachen Zahl sind vergleichsweise ähnlich. Weil es wird nur abgezählt, gebe ich ein I aus oder gebe ich zwei I aus oder drei oder vier I. So, und genau da sage ich jetzt, das ist eine Äquivalenzklasse. Und zwar, weil die Ausgabe, werden wir gleich sehen, weil die Ausgabe eben hier nur aus Is besteht, also gar nicht aus V. V und X kommt nicht vor. Das heißt, das Treibende ist die Ausgabe, aber natürlich ansteuern muss ich mein System mit der Eingabe. Diese Äquivalenzklassen können sowohl im Ausgabebereich definiert werden, als auch im Eingabebereich. Ist beides vollkommen korrekt. So, dann 4. Ja, das ist der Bereich, wo das vorne eine 5 vorkommt und da hinten dann 1, 2, 3 oder 4 Einsen. Ist wieder eine Äquivalenzklasse, weil das muss der Programmierer ja unterschieden haben. Ja? Okay. Und dann das nächste ist eine Äquivalenzklasse, die hier unten noch steht, nämlich zwischen 10 und 49. Okay. Ja, und das ist durchaus schwierig. Ja, und das braucht Gehirngrütze. Das heißt, da muss man mal drüber nachdenken, sonst kommt man nicht zu diesem Ergebnis. Und ja, es ist richtig schwer, so etwas zu finden. Aber so sucht man die Äquivalenzklassen. Leider ist das noch nicht zu Ende an dieser Stelle. Das wären ja 5 Tests, die könnte ich ja machen. Jetzt kann es ja noch sein, jetzt kann es sein, dass es eine einstellige Integerzahl ist. Sie lesen es, ich weiß ja, es wird in Python implementiert, also weiß ich, dass er einen String einliest und er muss diesen String in irgendeiner Form wandeln. Das kann einstellig sein oder kann zweistellig sein. Das ist der Gedanke, den ich als kundiger Tester habe. Und da können, bei diesem Wandeln können Fehler entstehen. Okay? Also sage ich, Äquivalenzklasse, einstellige Integerzahl, die ich eingebe. Okay. Und das zweite ist eine zweistellige. Dreistellige habe ich jetzt hier nicht. Was kann noch passieren? Ich weiß ja, wenn der Kerl das in Python implementiert, liest er Zeichenketten ein. Also er kann ja alles Mögliche einlesen. Es muss ja gar keine Integerzahl sein. Also kann es ja irgendein Alpha-Zeichen sein oder ein Sonderzeichen sein. SZ zum Beispiel, also nicht im ASCII-Alphabet, sondern irgendwo sonst. Oder es kann ein Float-Literal sein. Auch das könnte ich ja eingeben. Denken Sie immer dran, die User, also als Tester, die User, die Benutzer sind meine Feinde. Ich traue denen das Schlimmste zu, was ich überhaupt mir ausdenken kann. Und das ist wahrscheinlich immer noch zu wenig. Die sind noch schlimmer. Okay. Na, nur als Fakt, also als ich Informatik studiert habe, war es so, dass jeder Informatikstudent noch einen eigenen Compiler schreiben musste. Ja? Es war einfach so, ging kein Weg dran vorbei. So. Aber wie wurden die getestet? Einfach dadurch, dass der nächste Jahrgang dann ja, den gewählten besten Compiler testen mussten. Das heißt, wir hatten so ein Stückchen schlechte Software, um das andere SCH-Wort zu vermeiden, und durften das dann testen. Ja. Also das war schon übel. Aber Tipp, das Gefährlichste ist das, wenn die User etwas eingeben dürfen, weil die machen alles, was man überhaupt falsch machen kann, potenziell falsch. Und es ist die Aufgabe des Programmierers, das alles abzufangen. Okay? Also müssen da Testfälle für da sein. Und ich sage nicht, ich habe jetzt für alles Testfälle gemacht, aber immerhin bin ich schon bei 10. Ich habe jetzt schon 10 Testfälle hier aufgeschrieben, die zu machen sind und die zu testen sind. Und hier nochmal, warum kommt das vor, ist nur nochmal die Begründung, warum das so ist, die Python-Funktion Input liest einfach Strings ein und liest damit alles ein. Okay. Ja, Das wäre der erste Schritt. Und wir haben immer nur einen Fall pro Äquivalenzklasse getestet. Ja. Jetzt kommt die sogenannte Grenzwertanalyse. Ganz typisch, als erstes stellen wir die Äquivalenzklassen fest und als zweites sagen wir, weil ihr alle Programmierer, ihr könnt ja nicht vernünftig mit den Grenzen umgehen. So, eure Vorschleifen hören einen zu früh auf oder fangen einen zu spät an und so weiter. Das ist ganz typische Fehler. Ja, das weiß ich als Tester. Und weil ich das weiß, mache ich genau diese Grenzwertanalyse. Das heißt, ich teste immer an den Rändern meiner Äquivalenzklasse. Das wird jetzt bei meinem Beispiel, wo ich im Ganzen nur 49 Testfehler habe, relativ albern. Aber versuchen Sie sich die Idee klar zu machen. Die Fehler passieren ganz, ganz oft an den Grenzwerten. Ja? Und da sehen Sie sie als Programmierer auch nicht, weil Sie testen ja nicht vernünftig. Also als ungebildeter Programmierer, Programmiererin. Okay. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Menge der Elemente, die ich mache, in irgendeiner natürlichen Art und Weise natürlich geordnet sind. Wenn sie nicht geordnet sind, können sie nicht kleinstes und größtes Element wählen. Und das ist der Hintergrund, dass sie einfach Erfahrungssätze, Werte, gerade bei Schleifen, finden da die häufigsten Fehler statt. Die anderen Sachen funktioniert nicht oder funktioniert, hat der Programmierer gemerkt. Ja? Aber die Fehler, die man dann suchen muss, ist an den Grenzen, wo diese Verzweigungen vorkommen. So. Also, was machen wir? Wir machen die Bereiche, nehmen wir die Äquivalenzklassen und dann nehmen wir genau gerade noch gültige Werte. Also gerade die Werte, die eben noch erlaubt sind. Und dann Werte rechts und links oder je nachdem von der Ordnung her daneben. Ist es der kleinste, nehme ich ihn links daneben. Ist es der größte, nehme ich rechts daneben. Also die Werte, die gerade verboten sind, nicht mehr erlaubt sind nach der Spezifikation. Ich achte besonders auf die gültige Anzahl, kleinste und größte gültige Anzahl, zweitkleinste und zweitgrößte gültige Anzahl, auch das kann man noch dazu machen, kleinste und größte gültige Anzahl und denken Sie immer daran, dass die Leute auch sofort, weil die können Ihr Programm gar nicht bedienen, aber versehentlich drücken Sie mal gerade Return und Ihr Programm stürzt ab und dann sagt er, ich weiß was, ihr habt Scheiße programmiert. Genau das sagt er dann. Ja? Er hat gar nichts verstanden, hat gar nicht gespürt, wie toll sie programmiert haben. Stellt nur fest, das Programm stürzt ab bei der leeren Eingabe. Darf nie sein. Müssten Sie schon getestet haben. Und was ist jetzt das Problem? Die sogenannte kombinatorische Explosion. Das heißt, Sie haben riesig viele Testfälle. Überlegen Sie sich dieses kleine Programmchen, was ich Ihnen als Beispiel gesagt habe. Das löst ja gar kein Problem. Es ist ja möglich, alle möglichen Fälle da als Testfälle aufzunehmen, sodass gar nichts falsch sein kann. Aber schon das erzeugt, wenn Sie das hier machen, eine Menge mehr Testfälle. Und jetzt wird es nochmal intellektuell anspruchsvoll. Darum sind da auch immer so IDs dabei bei den Testfällen. Jetzt sage ich, der kleinste gültige Wert, den ich eingeben kann, ist nach meiner Spezifikation die 1. Frage, habe ich die schon getestet? Nein, die habe ich noch nicht. Also kleinste gültige Bereich in der Äquivalenzklasse 1. Habe ich die schon getestet? Nein, die habe ich noch nicht getestet. Also nehme ich sie als Testfall auf. Okay. Die kleinste, gerade noch zugelassene Zahl ist die 4. Die vier hatte ich aber schon ausgewählt. Also mache ich die hier grau. Ich mache nur zur Dokumentation, sage ich, okay, ich habe daran gedacht, ich habe methodisch alles richtig gemacht, aber ich schreibe sie nicht rein. Ich teste nicht zweimal denselben Fall. Aber aufgepasst, das passiert natürlich nur, wenn ich solche Trivialfälle habe, wie ich hier als Beispiel vorgeführt habe. Ne? Kann bei anderen Fällen auch passieren. Und so gehen sie durch. Haben eben auch Negativtests, haben Positivtests, Negativtests. Alle Äquivalenzklassen vorne und hinten nochmal angucken. Und immer gerade eins für zulässig noch reintun und das andere dann für nicht mehr zulässig. Und Sie sehen schon, wie das langsam immer mehr wird. Ja? Und dann sehen Sie auch, dass Sie gleich welche rausstreichen können und das könnten wir jetzt hier so durchgehen und so weiter und so weiter. Hier ist dann nochmal nullstellig, das heißt einfach Return, die leere Menge eingegeben, ist ein wichtiger Fall, den Sie abtesten müssen. War natürlich auch keine Spezifikation drin. Sehen Sie jetzt langsam, wie Sie die Spezifikation testen, wenn Sie so versuchen, da durchzudenken, in diesen Äquivalenzklassen. Sie überprüfen genau, hat der Krömker alles richtig gemacht. Und, jetzt bin ich gemein, der Krömker will bei der Aufgabenstellung am Mittwoch gar nicht alles richtig gemacht haben. Sie sollen ja die Fehler finden. Ja? Okay, so ist das. Und jetzt gibt es dann immer mehr, die können Sie gerne alle durchgehen. Okay. Was lernen wir daraus? Okay. Schöne Welt, ganz schön viele Testfälle, sehr viele Testfälle sogar, die da zusammenkommen, die Sie vernünftigerweise machen müssten. Und jetzt können wir auch so unsere ersten gedachten Erfahrungen mit der Grenzwertanalyse vormachen, zusammenfassen. An den Grenzen von Äquivalenzklassen, an den Grenzen, da treten am häufigsten die Fehler auf, weil die blöden Programmierer haben das oft nicht getestet. Sie als gute Programmierer in Zukunft wissen das und testen das. Okay? Die Grenzwertanalyse ist bei richtiger Anwendung eine der nützlichsten Methoden für den Testfallentwurf. Hat nicht irgendwer gesagt, sondern der Myers. Schon 70er oder 80er Jahre. Man kann diese Methode eben auch effizient verbinden. Sie haben es ja schon gesehen, die Grenzwertanalyse ist ja nur eine Erweiterung der Äquivalenzklassenanalyse. Und das geht auch so weiter. Die Nachteile sind aber auch gravierend. Denn da Rezepte für zu finden, genau so musst du es machen, einen Algorithmus für zu finden, ist quasi unmöglich. Wir brauchen den Geist eines guten Testers und gute Tester sind sehr gute Programmierer, weil die sich in ihre Gegner, die Programmierer, reinversetzen und sagen, die erwische ich. Da haben sie nicht dran gedacht. Ja. Gäbe es da Automatismen, wären die längst programmiert und wir würden überhaupt nicht darüber sprechen. Ich würde Ihnen vielleicht noch so grob erzählen, das und das muss man machen. Aber gute Testfälle zu finden, erfordert Ihre volle Kreativität. Bestimmung der relevanten Grenzwerte kann sehr, sehr schwierig sein. Also zum Beispiel bei Float müssen Sie natürlich denken, geben Sie mal unendlich ein. Könnte ja ein Wert sein. Wissen Sie jetzt gar nicht, wie es unendlich denn repräsentiert. Und all solche Käse müssen Sie dann überlegen. Das heißt, wir brauchen wirklich Ihre Kreativität zur Findung der richtigen Testdaten. Das gehört hier zu der Methode dazu. Und oft genug wird diese Methode nicht effizient genug angewandt. Effizient heißt wirksam genug in diesem Fall. Das heißt, es werden methodische Fehler gemacht. Die Leute sagen, ich weiß ein Fremdwort, Herr Krömker, Äquivalenzklasse, aber null verstanden. vor allen Dingen null auf das Problem angewandt. Das ist oft das Problem. Das ist alles andere als trivial. Das ist wirklich kreativ. Nur destruktiv kreativ. Aber muss eben auch sein. So, und um diese kombinatorische Explosion an Testfällen zu vermeiden, möchte ich Ihnen noch eine Methode mit an die Hand geben, nämlich die Klassifikationsbaummethode. Und dann ist auch schon Schluss für heute. Jetzt konzentrieren Sie sich noch einmal, also zumindest für diejenigen, die PS2 machen wollen. Nehmen wir mal an, Sie hätten das Problem, Sie haben ein Computer Vision Programm, das Objekte erkennen soll. Und zwar unterschiedliche Bausteine. Also so Pyramiden, Quader, Zylinder. Also eigentlich ganz einfach, das, was Sie alle sofort können. Aber die gibt es in unterschiedlicher Größe. Okay? Und Sie haben noch unterschiedliche Farbe. Also stellen Sie sich ein Robotersystem vor, der das sortieren soll. Ist ja eigentlich ganz trivial, würde jedes dreijährige Kind sofort machen. Da geeignete Tests für zu finden, ist alles andere als trivial. Sie müssen nämlich Klassifikationen vornehmen. Und als erstes die Klassen identifizieren, die auftreten. Also eine Klassifikation folgt oder erzeugt immer verschiedene Klassen. Okay. Das ist eine bisschen grafische Methode, eigentlich geht das zu weit, es ist nicht wirklich eine grafische, es ist eine Tabellenmethode. Aber was untersuchen wir? Wir versuchen zu klassifizieren, das heißt insbesondere die Eingabeparameter oder ein erwartetes Ergebnis. Sie können auch Äquivalenzklassen nehmen an dieser Stelle. Ja? Denn Sie haben auch da schon gesehen, okay, es können sehr, sehr viele auftreten. Jetzt können Sie sich mal hier überlegen, welche Äquivalenzklassen gibt es denn bei diesem trivialen Problem? Ja, Sie müssen natürlich die Größe unterscheiden. Ist es ein großer Baustein, ein mittlerer oder ein kleiner in irgendeiner Form? Sie müssen die Farbe unterscheiden. Ist es rot, grün oder blau? Und Sie müssen die Form unterscheiden. Schon mal drei Eingabemöglichkeiten, die Sie unterscheiden müssen. Und bei jedem kann hier mal mindestens drei, wenn nicht sogar unendlich viele, wenn Sie die Größe nicht festgelegt haben, unterschiedliche Größen auftauchen. Farben, 16 Millionen, warum nicht? Aus RGB können Sie alles erzeugen. Form, naja, abgerundete Kanten und so weiter und so weiter. Es muss ja nicht immer so einfach sein. Und schon sehen Sie, dass sich da ein Riesenuniversum aufspannt und ja, jetzt wollen Sie da irgendwie heran. So, und dann müssen Sie als erstes die Klassifikationen wählen. Und zwar die, die testrelevant sind. Also jetzt in unserem Fall wären es wohl die Farbe, die Form und die Größe. Das sind die Klassen. Also das sind die Klassifikationen und die führen dann zu den Klassen. Und in den Klassen können bestimmte Werte auftreten oder Wertebereiche. Das wären jetzt die Äquivalenzklassen. Okay? Also Sie haben drei Eingabeparameter, die Sie nacheinander abfragen oder in einem Zug abfragen, aber dann behandeln müssen. Okay? Und dann müssen Sie eben schauen, was da erlaubt ist und was da möglich ist. Und dann wählen Sie die Testfälle. Und die Testfälle wählen Sie folgendermaßen, Sie schreiben sich irgendwo, und deshalb wird es oft als grafische Methode, schreiben Sie sich oben alle Klassen und alle Äquivalenzklassen auf. Also Form und dann schreiben Sie darunter, die Werte können sein Pyramide, Zylinder, Kugel oder so, oder Würfel, was immer da auftritt. Okay, das wären die Werte, die auftreten können. Okay, und das machen Sie dasselbe für die Form und dasselbe für die Farbe. Und dann hier unten machen Sie ein paar Linien, die schauen wir uns jetzt an, was diese Linien bedeuten. Denn nehmen wir mal an, Sie hätten für eine Klasse A 5 mögliche Werte. Ja? Für eine Klasse B 3 mögliche Werte. Und für eine Klasse C 2 mögliche Werte. Also es ist gar nicht, oder 2 mögliche Äquivalenzklassen. Also um wieder die Methoden zu verbinden. Um das jetzt vollständig zu testen, hätten Sie bei dieser Kleinigkeit, also 5, 3, 2, 5 mal 3 mal 2 Testfälle, also schon mal 30 Testfälle. Das ist für den Tester viel zu viel Arbeit, die ganzen Testfälle aufzuschreiben. Weil der ist auch eine, naja, sage ich jetzt nicht, faule Sau, hätte ich fast gesagt, aber ich meine es nicht so. Der ist auch faul und der will so möglichst wenig schreiben. Und dann überlegt er sich, was muss ich denn minimal machen? Und sagen wir mal, minimal nach dieser Methode wäre es dann, jede Klasse mindestens einmal in einem Testfall zu haben. Das heißt, hier die größte Klasse nehme ich dann als Repräsentant. Ich muss mindestens jeden Wert einmal drin haben. Jeden zulässigen Wert. Aber hier sind ja auch gegebenenfalls im Sinne von Äquivalenzklassen unzulässige Werte dabei. Ja, das. Okay, also mindestens da jeder einmal dabei. So, und dann kann ich die beiden da irgendwie drauf verteilen, als zweite und dritte Eingabemöglichkeit. Was ist eigentlich egal, aber das Minimum, wenn jede Klasse mindestens einmal in einem Testfall zu berücksichtigt werden soll, sind 5 Testfälle, nämlich meinetwegen A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C1 wieder dazu, also aufgeteilt, ich muss ja jedes Mal ein vollständiges Triple angeben. Okay? So, und jetzt kommt das, was üblich ist, vollständig das zu machen, wird bei realen Werten selten gehen. Bei künstlichen Aufgaben, auch bei denen, die Sie bekommen, könnte das gehen, noch, das alles aufzuzählen. Okay, das zweite ist, jede Klasse wird einmal markiert, also das Minimum mache ich. Und dann wird die Kombination aber rein zufällig gewählt. Also so wie ich es eben gemacht habe. Das ist quasi ein minimaler Test. Jede Klasse muss einmal dabei und der Rest wird zufällig gewählt. Also die Kombination dann. Und dann kann ich sagen, noch so ein Two-Wise-Test, das heißt A und B vollständig und C wird zufällig dazu gemacht. Habe ich jetzt mehr Eingabebereiche, ist das wesentlich sinnvoller, also bei großer Klassenzahl. Weil hier kommt ein interessantes Ergebnis raus, das ist sogar mehr nach dieser Methode, als ich beim vollständigen Testen bräuchte. Aber okay, das war's schon. Und eigentlich haben Sie heute fast gar nichts gehört, ne? Weil wir sind 5 Minuten zu früh fertig. Am Freitag kommt auch was Wichtiges, nämlich wie setze ich das jetzt in Python um? Welche Hilfsmittel nutze ich da? Welche habe ich? Doc-Test und Unit-Test. Und wir behandeln dann noch Glassbox-Test und Testabdeckung. Bis Freitag. Danke.